Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf ist zurück mit einer neuen Ausgabe hier an diesem Montag auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Desiré Wolf begrüßen euch herzlich in der Sendung. Hallo Desiré.
Hallo Malte.
Wir blicken zurück auf ein sehr bewegtes Wochenende. Tommy Fleetwood brilliert bei der Open de France. Kyle Stanley ringt Charles Howell den dritten bei der Quicken Loans nieder. Bernhard Langer geht bei der US Open am Wochenende bei den Senioren leider etwas die Puste aus. Und Danielle Kang, die feiert einen spektakulären Sieg bei der PGA Championship der LPGA Tour. Also viel, was wir heute wieder zu besprechen haben hier bei uns in der Sendung. Und wir starten auch gleich in die Vollen und schauen auf die European Tour, nämlich zur Open de France, zur HNA Open de France. Die haben einen neuen Titelsponsor und es ist ja noch ein bisschen mehr neu. Die Open de France gehören in diesem Jahr zur neu geschaffenen Rolex Series. Also richtig fettes Preisgeld und das sicherte sich am Ende Tommy Fleetwood. Der holte sich den Titel in Frankreich, sein zweiter Saisonsieg mit -12. Ein Schlag vor Peter Juhlein, dem US-Amerikaner, und auf dem geteilten dritten Platz. Da folgen Torbjörn Olesen, Mike Lorenzo Vera, der Lokalmatador, und Alexander Björk, der Schwede, mit -8. Und auch aus deutscher Sicht gibt's Positives zu vermelden, nämlich eine Top-20-Platzierung von Maximilian Kiefer. Desiré, wir haben einiges zu besprechen, lassen aber erstmal den Kollegen und den Sieger Tommy Fleetwood reden, nämlich was er der European Tour erzählt hat über seinen Sieg, was er für ihn bedeutet.
Great playing down the stretch like that, but it's exhausting at the same time, and came down to the very last shot waiting for Pete to see how we got on, and to win a Rolex Series event is brilliant. Clearly the biggest events of the year, and it was a massive thing when it got announced, and to win one, the second one, is just it's great.
Also was ganz Besonderes auf der Rolex Series zu gewinnen. Diese Serie, vielleicht können wir zum Anfang nochmal sagen, was ist genau die Rolex Series?
Ja, die Rolex Series ist eine Turnierserie, die jetzt ganz wirklich krass sozusagen vom Preisgeld her hochgestuft wurde, um die European Tour Turniere natürlich auch attraktiv zu machen für Spieler, die dann von der PGA Tour rüberkommen, wie es jetzt bei diesem Turnier zum Beispiel Jon Rahm war. Aber auch Russell Knox, also Spieler, die normalerweise die PGA Tour spielen. Jon Rahm ist ja Mitglied der European Tour, muss natürlich auch seine gewisse Anzahl an Turnieren spielen, dass er zum Beispiel für den Ryder Cup nächstes Jahr auch dann eben auswahlberechtigt ist. Und generell ist es einfach so, dass ein Rolex Series Event hat ein minimales Preisgeld insgesamt von 7 Millionen US-Dollar. Also das ist schon deutlich höher als die meisten der European Tour Series Turniere. Und entsprechend attraktiv sind diese Turniere und entsprechend toll sind die natürlich dann auch besetzt, weil da natürlich jeder aufschlägt, der Rang und Namen hat.
Unter anderem eben auch Tommy Fleetwood, der ja sowieso auf eine wirklich brillante Saison zurückblickt, in Abu Dhabi schon gewonnen, dann ja auch vor wenigen Wochen bei der US Open den vierten Platz geholt, jetzt in Paris auch gewonnen. Kein Wunder, er liegt jetzt nach diesem Turniersieg dann auch im Race to Dubai ganz vorne, hat sich den ersten Platz gesichert, hat Sergio Garcia dort verdrängen können. Tommy Fleetwood blickt auf eine konstante Saison zurück und jetzt bei uns auch auf seine Runde. Das hat er bei den Kollegen der European Tour getan.
Today was a lot better. Just goes to show yesterday was equally as impressive, just in a different way. I had to use a different part of my game. And today from start to finish I flushed it basically. And especially down the stretch. I'm just watching myself play here now coming down the stretch, but shots like, you know, 13, 14, the iron shots into 15, 16. And the two shots into 18, I mean, I don't care how far away I hit it on 18, to hit the fairway in the green there is two great shots under the cosh. And I was sort of not proud of myself, but proud of the work that everybody's done for me and with me.
Also Tommy Fleetwood mit seinem Resümee seiner Runde. Desiré, es ging ja für ihn eigentlich gar nicht in Führung liegend los. Er kam mit Rückstand in den vierten Tag.
Genau, in Führung liegend waren Peter Juhlein und Alexander Björk und das hat sich dann allerdings tatsächlich so relativ schnell so ein ganz kleines bisschen geändert, weil Alexander Björk, der junge Schwede, ist nicht so ganz richtig in die Puschen gekommen, würde ich sagen, am Start. Also er hat das erste Loch, hat er einen Dreipad. Und war dadurch dann natürlich schon mal wieder einen Schlag weiter hinten. Und Fleetwood hat sein beinahe Hole-in-One da geschossen und das ist dann einfach, er hat dann das aufgeholt, was Björk verloren hat. Juhilein war es möglich, ihm im Prinzip auf den Fersen zu bleiben und dran zu bleiben. Das sieht man ja auch am Schlussleaderboard, dass Juhilein und Fleetwood die einzigen sind, die sich auch zweistellig da im Minusbereich befinden. Mhm. Und insofern, Fleetwood hat einfach, ich meine, er hat eine bogeyfreie Runde gespielt und sich so ganz sukzessive dann an diese Spitzenposition gearbeitet, beziehungsweise die dann auch nicht mehr hergegeben durch solides Spiel auf den Back 9.
Peter Juhlein hätte am letzten Loch die Chance gehabt, mit einem Birdie zumindest das Stechen zu erzwingen, aber die zwei Bogies, die er sich geleistet hat an der 4 und 5 zu Beginn der Runde, die waren am Ende verhängnisvoll und Tommy Fleetwood, der sagte nochmal bei den Kollegen der European Tour, worauf es ankommt, nämlich darauf, möglichst wenig Bogies zu spielen.
Played really well, start to finish, didn't make many bogies, which on a course like this, that's going to stand you in good stead no matter how few birdies you make. If you don't make many bogeys, you're going to be doing well. And my long game was brilliant for 3 days, and yesterday my short game got me through it. So an all round package this week, and that equals a win, which is just great. I mean, it was just great to hit it like this. On you said to me at the start of the week, I haven't made a cut here yet, so it's nice to prove people wrong.
Juhlein ja auch insgesamt nur mit 4 Bogies über die 4 Tage, aber eben 2 auf der Schlussrunde. 4 Bogies auch bei Fleetwood, aber eben keiner auf der Schlussrunde und das war der Unterschied.
Genau, und damit hat er natürlich seine eigene Runde beschrieben. Ich meine, Peter Juhlein hat das schon sehr, sehr gut gemacht, weil wenn du siehst, seine beiden Bogies waren eben an 4 und 5. Danach hat er ja dann nur noch Birdies gespielt und das ist jetzt ja prinzipiell eine gute Entwicklung für eine Schlussrunde. Aber es reicht halt nicht, wenn dann Tommy Fleetwood in der Form dann eben unterwegs ist und halt tatsächlich wirklich kein einziges Bogey spielt und ihn dann halt in Schach halten kann. Insofern war das so ein bisschen knapp daneben für Juhlein und sicher schade aus seiner Sicht, aber Fleetwood hat im Moment auch den Lauf und das Selbstbewusstsein und die Klasse, so eine Schlussrunde einfach durchzuziehen. Da geht's halt dann auch viel um Nervenstärke und machst du dann den einen Putt, der noch rein müsste, oder machst du ihn nicht? Und da hat Fleetwood Peter Juhlein einfach um diesen einen Schlag dann eben stehen lassen.
Und Fleetwood wurde gestern im Siegerinterview dann auch gefragt, was ihn denn überhaupt in dieser Saison so ruhig sein lässt, so konstant sein lässt. Und da hat er gesagt, das ist mein Umfeld. Er ist jetzt verlobt, kriegt demnächst das erste Kind, Trainer. Und auch der gesamte Stab, alle mit ihm eng befreundet, ein sehr eingeschworenes Team, das ihn eben auch erdet, ihm aber auch ja den Kopf wäscht, wenn es eben mal nicht so richtig läuft und insgesamt offensichtlich ja genau auf Kurs hält.
Ja, das ist für einen Spieler ganz wichtig, dass das drumherum stimmt. Oder zumindest für viele Spieler ganz wichtig. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, der sich da mal geäußert hätte, dass ihm das total egal ist, was sein Caddy so macht. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich, also speziell der Caddy von Fleetwood ist wirklich ein enger Buddy von ihm und die verstehen sich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben ja jetzt im Damentennis, wollte ich gerade schon sagen, im Damengolf ja den gegenläufigen Fall, dass Lydia Ko ja ganz unglücklich mit ihren Caddies ist und das hat sicher auch nicht immer nur golferische Gründe beziehungsweise beratungstechnische Gründe, sondern du musst einfach den finden, der zu dir passt, der dich lesen kann und zwar nicht nur dein Spiel und welches Eisen du an welcher Stelle des Platzes brauchst, sondern der dich auch dechiffrieren kann, wenn es dir mal nicht so gut geht auf der Runde oder wenn du drohst, irgendwie die Nerven zu verlieren oder wenn es nicht so läuft, wie kommst du dann wieder so ein bisschen in Tritt? Wie ist der Pep-Talk dann? Wie ist die Motivation? Wie kriegst du den Spieler wieder auf Spur? Und da gibt's ganz oft so ganz kleine Halbsätze von Spielern nach der Runde, ja, mein Caddy hat an dem und dem Loch das und das gesagt. Und das hat mir dann geholfen und darauf kommt's halt an. Und in Fleetwoods Fall, wenn du so ein Wohlfühlpaket um dich rum hast und er natürlich auch privat sehr glücklich ist, dann haben die eine andere Gelassenheit und gehen natürlich anders auf den Golfkurs und in seinem Fall scheint es wirklich sehr erfolgreich zu sein.
Und er würde natürlich gerne noch weiter erfolgreich sein, weil es geht ja im Kalender der European Tour bzw. überhaupt des Golfzirkuses ganz straight auf die British Open zu. The Open in diesem Jahr im Royal Birkdale und das ist der Heimatkurs von Tommy Fleetwood.
Ja, das hört man übrigens auch an seinen Interviews, wenn dann me und my irgendwie nicht verwechselt werden, aber das ist halt einfach der Slang. Mhm. Ich glaube, dass Fleetwood sich für die Open da schon viel vorgenommen hat und also alles andere wäre ja irgendwie auch eigenartig und das wäre natürlich ein Riesenhammer, wenn er das dann auch noch gewinnen könnte und zu Hause gewinnen könnte und alles. Wird man sehen. Mhm. Da ist dann nochmal ein anderes Feld zu Gast. Das sind natürlich dann die ganzen PGA-Tour-Spieler auch noch da. Und die können auch so ein bisschen was. Aber also es bleibt auf jeden Fall festzustellen, dass Fleetwood eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielt und da super in Schuss ist. Und er selbst hat ja auch gesagt, das ist einfach das Gesamtpaket bei ihm ist jetzt in Paris einfach zusammengekommen. Also er hat brillante, lange Schläge sowieso immer und unfassbare gute Statistiken mit Fairways-Treffen und so weiter. Und wenn es aber dann mal nicht so läuft wie am Samstag jetzt, er hat ja am Samstag seine schlechteste Runde gespielt mit der 71, dann kann er sich aber auf sein kurzes Spiel verlassen. Und das ist halt eine wichtige Sache, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, wenn es drauf ankommt, klappt dann alles, was gerade so wichtig ist.
Und das ist natürlich dann auch eine Folge des gewonnenen Selbstvertrauens durch die Erfolge der letzten Wochen. Also, Tommy Fleetwood, dann mit Blick auf die Open natürlich einer, den man auf der Rechnung haben sollte, auch weil der Kurs in Paris ja einem Linkskurs durchaus ähnlich ist, auch wenn der mit Küste und Linkland eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, ja mitten in Frankreich gelegen, aber trotzdem das Layout, das passt so ein bisschen, vielleicht auch jetzt nicht haargenau zu Royal Birkdale, aber zumindest so ein paar Grundzüge sind da.
Also es geht zumindest in die Richtung. Ja. Ich glaube, es ist eine sehr gute Vorbereitung auf die Open, wenn du jetzt die European Tour Turniere spielst, die davor noch anstehen. Es kommt ja auch noch die Irish Open jetzt. Und das ist auf jeden Fall dann weniger Umstellung auf den wirklichen Linkskurs in Birkdale, als wenn du natürlich von den amerikanischen Plätzen kommst, die natürlich andere Schwierigkeiten aufweisen, aber halt ein völlig anderes Layout haben. Mhm. Und die Topspieler werden sich trotzdem natürlich wunderbar umstellen. Dafür sind es Topspieler. Aber ich glaube, dass es gar nicht so blöd ist, jetzt diese European Tour Series da zu spielen. Also gerade auch diese Rolex-Turniere davor, um so ein bisschen dich schon mal so drauf einzuschwingen. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein, wie dann die Spieler mit dem Linkskurs zurechtkommen. Bei Fleetwood mache ich mir da jetzt gerade wenig Sorgen, muss ich sagen, weil sein Spiel da wirklich durchaus für geeignet ist und du hast es schon gesagt, natürlich der Heimvorteil noch dazu.
Über weitere Topspieler und über das, was die Deutschen in Paris gerissen haben, darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Open de France in Paris, Thema bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir haben den Sieger eben schon gewürdigt, Tommy Fleetwood, den zweitplatzierten Peter Uihlein ebenfalls angesprochen. Jetzt kümmern wir uns nochmal um die drittplatzierten Desiree Wolff und Malte Asmus heute am Mikrofon hier bei nurgolf. Torbjörn Olesen, Mike Lorenzo Vera, den Lokalmatadoren und Alexander Björk, den jungen Schweden. Desiree, erstmal Torbjörn Olesen, der sich angeschickt hat, eine Aufholjagd zu starten nach seinen 69er Runden am Donnerstag und Freitag, am Samstag ja ein bisschen abgerutscht mit einer 73, dadurch schon sehr, sehr weit weg. Deshalb konnte die 65, die stärkste Runde des Tages am Sonntag, dann letztlich ihn auch nicht mehr ganz nach vorne bringen.
Nee, das nicht. Aber wenn du dir die Runde anschaust, ist das natürlich schon unglaubliches Potenzial, was der da abrufen kann, weil er hat Bogies gespielt und trotzdem die 65 gespielt. Also er hat 2 Bogies gespielt, aber eben 8 Birdies und das ist dann natürlich mal eine richtige Ansage. Da ist es einfach schade, dass bei ihm wie bei fast allen Spielern der Samstag war einfach sehr, sehr schwer zu spielen. Das haben alle Federn gelassen. Aber die 73 mit drei Bogies auf den Back 9 war halt eine Feder zu viel, sagen wir es mal so. Und insofern war für ihn ja eigentlich nicht realistisch, das noch bis ganz, ganz, ganz nach vorne zu schaffen. Aber er hat eine fantastische Schlussrunde gespielt. Und ja, bei ihm warte ich so ein bisschen drauf, dass es einfach mal irgendwie Klick macht und er dann komplett durchzieht und wieder ein Turnier gewinnt. Weil das Potenzial hat auf jeden Fall. Der Junge kann Golf spielen und hat auch eine Nervenstärke, ist ja auch ein super Matchplay-Spieler. Und ja, wenn, es ist immer wenn beim Golfen, aber wenn halt da mal ein paar Bogies weniger fallen, dann ist er auch ganz vorne mit dabei.
Die Golf Sixes zusammen mit seinem Kollegen Lukas Bjerregaard, mit seinem Landsmann, ja, gewonnen, dieses neue Turnierformat. Also da kann er durchaus mithalten und ist auch ein ganz netter Kerl. Wir hatten ihn ja in der letzten Woche bei der BMW International Open direkt hautnah im Interview gehabt. Du hattest ihn im Interview.
Ja, habe ich Wert drauf gelegt, weil ich ihn einfach ganz, ganz toll finde als Golfspieler und ihn ja permanent immer so ein bisschen auch ins nächste Ryder Cup Team reden möchte. Das war beim letzten Mal dann leider vertane Liebesmühe, weil er eine Handgelenksverletzung hatte und ein bisschen außer Gefecht war. Aber Torbjørn Olesen ist wirklich ein ganz, ganz, ganz cooler Typ und war da auch wirklich sehr, sehr nett im Interview und das hat viel Spaß gemacht. Und der hat es natürlich, der will jetzt angreifen. Gut, das war jetzt schon mal ein erstes Aufmerken mit dem Platz 3. Und wer weiß, was nächste Woche passiert.
Werden wir natürlich im Auge behalten. Vor allen Dingen das Schöne an Torbjørn Olesen. Der lässt sich eigentlich durch wenig aus der Ruhe bringen. Zeigt eigentlich immer sein breites Lächeln. Das haben wir ja auch im Live-Kommentar von der BMW International Open in der letzten Woche dann mehrfach angemerkt. Lächeln könnte auch Mike Lorenzo Vera, der Lokalmatador, geteilter Dritter geworden mit -8, schlaggleich mit Olesen. Vor allen Dingen auch sich sukzessive gesteigert. 71, 69, 70, 66 seine Rundenergebnisse auch am schwierigen Samstag noch recht niedrig gescored und sich damit auch die Teilnahme an The Open gesichert.
Genau, es ist ja bei den Turnieren jetzt sowohl in den USA als auch auf der European Tour so ein bisschen Open-Qualifikationstime. Und die Spieler, die noch nicht für die Open qualifiziert sind, sind natürlich dann auch scharf drauf, nicht nur den Turniersieg anzuvisieren, aber eben einen der vorderen Plätze zu bekommen. Und in dem Fall war es so, dass eben Lorenzo Vera unter anderem auch und auch Björk diese Open-Qualifikation das geschafft haben mit ihren Platzierungen. Olesen war ja zum Beispiel schon qualifiziert. Das ist dann immer praktisch, wenn du nicht ganz vorne bist, aber vor dir liegt einer, der eh schon qualifiziert ist, weil dann rutscht das natürlich einfach das Tableau runter. Mhm. Und die Spieler wollen natürlich alle dahin. Das ist auf der PGA Tour auch nicht anders. Da wird auch nächste Woche die Greenbrier Classics gespielt, wo auch nochmal Open-Plätze vergeben werden. Und insofern, wir haben ja bei allen Majors des Jahres haben wir ja andere, wie soll ich sagen, Qualifizierungsmodi und da geht es manchmal um Ranglistenpositionen und bei The Open geht es tatsächlich darum, dass in den letzten Turnieren davor diese Plätze noch vergeben werden und die sind natürlich heiß begehrt. Lorenzo Vera hat natürlich zu Hause in Frankreich und in Paris die Mengen da begeistert, auch mit seinem dritten Platz, nur in Anführungszeichen, hat das letzte Loch auf der 18 noch ein Birdie gespielt und hat dann natürlich ein riesen Echo dann damit erzeugt und die haben ihn furchtbar beklatscht und das ist auf jeden Fall jemand, der sich sicher freut, da dann in Birkdale aufschlagen zu können.
Gleiches gilt für den jungen Schweden Alexander Björk, der ja losgelegt hat wie die Feuerwehr bei diesem Turnier in Paris, mit einer 66 gestartet ist, dann eine 69 am Freitag nachgelegt hat. Am Wochenende wurde es dann sukzessive immer einen Schlag schlechter für ihn. Was war bei ihm letztlich los? Er hat es ja immerhin auf den geteilten Dritten geschafft und eben die Open-Qualifikation eingetötet.
Ja, also die Open-Qualifikation ist erstens schon mal toll und Platz 3 bei so einem Turnier ist für einen jungen Spieler wirklich auch erstmal gar nicht schlecht, kann man gar nicht sagen. Die Schlussrunde, ich habe es vorhin mal kurz angedeutet, war halt jetzt nicht so ganz toll. Also er hat halt mit einem Bogey gleich mal angefangen und damit sofort diese Spitzenposition weggegeben. Mhm. Konnte dann zwar insgesamt noch 3 Birdies spielen, musste aber auch noch 2 weitere Bogies hinnehmen und dann, wenn dann halt jemand wie Fleetwood eine bogeyfreie Runde hinlegt und an dir vorbeizieht, dann kommst du da nicht mit. Das würde ich mal unter Erfahrungen sammeln verbuchen. Aber was er gezeigt hat, ich meine, er hat ja am ersten Tag wirklich bogeyfreie 66 gespielt, ist auch am dritten Tag mit einer 70 nicht zu sehr eingebrochen und hat da wirklich noch einen schöne Becken eingespielt mit 3 Birdies. Und jetzt ist es halt, mei, also das ist immer, glaube ich, immer sehr schwierig, wenn du in die Schlussrunde startest und gleich am Anfang so ein Dämpfer ist irgendwie. wobei er witzigerweise auf der 1 auch schon am Freitag einen Bogey gespielt hat, da hat das allerdings gleich wieder ausgleichen können an der 2. Ja. Und insofern, ich würde sagen, das ist immer noch eine Riesenleistung und er wird sich trotzdem freuen und hat Erfahrung gesammelt ohne Ende und so einen Platz zu spielen ist auch nicht so einfach. Das ist jetzt wirklich, also dieser Platz in Paris, das haben auch alle gesagt, das hat auch Thomas Björn, also Ryder Cup Kapitän gesagt, das ist natürlich ein Knaller und der Platz ist schwer und der Platz ist fordernd, der ist anspruchsvoll und der ist auch eines Ryder Cups würdig von der Schwierigkeit her und von allem und insofern, den musste halt auch erstmal 4 Tage lang spielen. Mhm. Also ich würde diesen 3. Platz für Alexander Björk wirklich hoch einschätzen.
6. Platz Ryan Fox, 7. Platz Hao Tong Li und der hat für besondere Schlagzeilen gesorgt, weniger er, vielleicht eher seine Mutter. Hao Tong Li hatte nämlich am ersten Tag nach 11 Löchern seinen Putter entsorgt, hat ihn in ein Wasserhindernis, also in einen ja schon beträchtlichen See eigentlich reingeschmissen und das fand Mama nicht so besonders toll, die ist hinterher.
Genau, da war dann schon 2 Flights weiter irgendwie auf dem Grün und das Wasserhindernis eben auch und der Flight hat auch Pause gemacht, weil dann eine zu dem Zeitpunkt unbekannte Dame, also es war klar, dass es eine Asiatin ist, aber keiner wusste, was jetzt eigentlich gerade abgeht, weil das war der Flight mit ich meine Tyrrell Hatton und Thomas Peters. Ja. Und die haben sich auch kaputt gelacht natürlich, wobei das, also will da den Respekt vor der Dame gar nicht verlieren, aber es war einfach so eine absurde Situation und ist da reingestiegen, ganz vorsichtig, es hat auch lange gedauert einfach als Spielunterbrechung und hat versucht, man hat halt so einen Puttergriff gesehen und hat versucht, diesen Putter zu retten und dann hat sie den Puttergriff gehabt und dann war aber an dem Puttergriff nichts mehr dran, also der Schläger war einfach kaputt und zerbrochen und dann ist er wieder raus und hat den Griff dann auch wieder rein ins Wasserhindernis geschmissen. Und erst im Interview hat man dann erfahren, aha, okay, das ist die Mama von Hao Tong Li, der die Runde dann mit dem Sandwich zu Ende geputtet hat. Und also merke für den Golffan, es ist äußerst unklug, an der 11 schon seinen Putter zu schrotten, weil wenn du ihn natürlich aus Aggression da so wegwirfst, hast halt Pech gehabt, ganz einfach.
Es sei denn, du hast die Mama dabei und sie fördert ihn zutage, aber wenn du ihn vorher natürlich kaputt gemacht hast, dann ist auch da der Einsatz relativ vergeblich. John Rahm, Lee Westwood und Alex Noren, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Geteilter 10. Platz für dieses, ja, doch mit großen Ambitionen, vielleicht auch mit Vorschusslorbeeren bedacht, Trio, vor allen Dingen von John Rahm hatte man natürlich einiges erwartet, aber Platz 10 passt eigentlich, oder?
Ja, also das kann er sicher besser, aber ich glaube tatsächlich, also sind wir wieder bei der Umgewöhnung. Es ist halt was anderes, ob du diese amerikanischen Plätze spielst oder ob du dann auf so einem Platz so ein bisschen federn lässt. Das heißt nicht, dass er das grundsätzlich nicht spielen kann, aber ich behaupte mal, dass es eine Umstellung ist und dass er schon sehr amerikanisiert sozusagen ist in seinem Spiel. Und er hat es zum Beispiel in der Schlussrunde, die war bogeyfrei, erstmal toll, aber halt nur 2 Birdie spielen können und das ist auch nicht sein Anspruch. Also das kann er schon besser, aber er hatte offensichtlich nicht den ganz optimalen Zugang zum Platz. Was noch bemerkenswerter war, war eigentlich Lee Westwood, weil der hat gut angefangen am Sonntag und hat wirklich Birdie 2, 10 und 11 gespielt. Dann war mal ein Bogey an der 12, kann passieren. Dann hat er einen Eagle an der 13 gespielt, weil er einen ganz fantastischen Schlag gemacht hat. Also er hat von aus einem ziemlichen Gemüsegestrüpp heraus einen Pitch aufs Grün gemacht und den eingelocht. Also es war ein sensationeller Schlag. Das fand er auch ganz toll, hat er sich furchtbar gefreut. Um dann Bogey 14, 15 und 17 zu spielen, das ist natürlich dann super ärgerlich. Also rechne mal die 3 Schläge raus und dann ist er auch auf Platz 3, die er da verloren hat. Also das ist halt, ja, irgendwie so ein bisschen auch ein typischer Lee Westwood, mal so ein bisschen up and down. Aber diese 70 war dann nicht gut genug, aber zumindest sicher sehr spektakulär. Und ja, auch auf Platz 13 mit minus 4 haben wir noch 3 Spieler, die interessant sind. Andy Sullivan und Thomas Peters als Ryder Cup Spieler natürlich, die einfach nicht gut genug durchgängiges Wochenende hatten und die vor allen Dingen alle beide am Schlusstag eine 74 gespielt haben, was natürlich gar nicht geht, weil das ist nicht durch die Bedingungen zu erklären. Und Paul Dunn hingegen hat die beste Runde des Tages von Torbjörn Olesen egalisiert. Der hat auch eine 65 gespielt und ganz, ganz großartiges Golf gespielt. Das ist ja so ein irländischer, junger Nachwuchsspieler, auf den wir auch schon immer mal ein Auge haben, der noch nicht immer ganz nach oben durchsticht. Und bei ihm war es halt einfach, weiß die Vorleistung mit 70, 72, 73 war einfach überhaupt nicht gut genug. Da hat er mit dieser Wahnsinnsschlussrunde dann trotzdem in Anführungszeichen nur Platz 13 belegt mit einer minus 4. Finde ich aber trotzdem auch toll. Und dann haben wir ja schon Maximilian Kiefer mit der minus 3 auf Platz 16.
Ganz genau, den haben wir dort auch. Bester Deutscher im Übrigen hat sich dann trotz eines ja nicht so besonders guten Starts in den 4. Tag dann noch ein bisschen nach oben verbessert. Ging ja los mit dem Double Bogey.
Ja, das ist halt, also losgehen mit einem Bogey ist schon doof, aber losgehen mit einem Double Bogey ist natürlich so ein bisschen Höchststrafe. Und er hat sich davon dann auch nicht so richtig ganz gleich erholen können, hat dann noch einen Bogey an der 3 hinterher gespielt und war dann schon mal irgendwie 3 Schläge hinten, also im Vergleich zu einer Paarrunde. Und dann hat er sich sehr, sehr gut gefangen und hat dann nur noch Birdies gespielt. Aber die 3 Birdies auf der Frontline hat er natürlich gebraucht, um sein Tagesergebnis auf Par zu hieven wieder, also um diese Double Bogey und Bogey Geschichte auszugleichen. Und dann konnte er nur noch 1 auf den Back 9 spielen. Ich finde es trotzdem eine gute Platzierung, die -3 insgesamt und der Platz 16. Ja, aber das war halt auch so ein, also wirklich ein Kackstart in der Runde, kann man nicht anders sagen.
Kann man wirklich sagen. Nö, ist ja korrekt. 75% Driving Accuracy, also das so vielleicht das, was ihn am Wochenende und an der ganzen Woche besonders gefreut haben dürfte. Das war der 5. Wert im gesamten Feld. Das hat ihm dann letztlich auch irgendwo seinen Score gerettet und eben auch diesen 16. Platz, der ja bei so einem Turnier natürlich dann auch ein bisschen was an Geld bringt. Marcel Siem auch im Geld hat das Wochenende erreicht und sich mit einem 27. Platz dann auch eine mal wieder ordentliche Position erarbeitet.
Genau, ordentlich, gibt's nicht wahnsinnig viel mehr dazu zu sagen. Auch Bernd Wiesberger mit der -1 sicher nicht irgendwie zufrieden, der ist dahin gefahren.
Schlaggleich mit 7, ja.
Schlaggleich, genau. Und der ist natürlich nach Paris gefahren, auch um das Turnier zu gewinnen. War eh schon nicht so glücklich mit seiner Platzierung bei den BMW International Open und ich glaube, da wollte er praktisch mal was anderes zeigen. Das hat jetzt nicht so geklappt, war einfach auch der Samstag mit der 74 gar nicht gut und sonst nicht spektakulär gut genug, tief genug Scores. Übrigens, wenn wir noch unerwähnt gelassen haben, ein Schlag besser auf -2 liegt Andrew Johnston, also Beef war auch vor Ort und hat damit den 23. Platz erreicht. Auch bei ihm natürlich die Reise von der PGA Tour auf die European Tour auch wieder eine Umstellung. Der kam witzigerweise, behaupte ich jetzt mal, früher deutlich besser auf dem Platz zurecht, als er noch nur European Tour gespielt hat. Das ist so meine Theorie des Tages. Ist wahrscheinlich ein bisschen überinterpretiert, aber kann man mal so andenken.
Ja, weitere Deutsche müssen wir natürlich noch thematisieren. Florian Fritsch auf dem geteilten 45. Platz konnte seinem Anfangstempo vom ersten Tag mit einer 67 dann nicht mehr Schritt halten. 74, 76 und 70 seine weiteren Rundenergebnisse war für den Deutschen vielleicht auch ein bisschen mehr drin, als er dann an den letzten 3 Tagen gezeigt hat. Guter Start da hinten raus, ja, mit Luft nach oben, genauso wie bei Martin Keimer, auch mit einer 79 gestartet, dann eine 73, eine 77 am schweren Samstag und dann mit einer 71 hinten raus noch ein bisschen was gut gemacht. Aber +6 hätte sich Keimer wahrscheinlich auch mehr erwartet.
Puh, also das ist ziemlich katastrophal, muss ich sagen. Also da die Scorekarte vom Samstag ist eh schon schlimm genug mit der 77. Wie gesagt, der Samstag war schwer zu spielen, aber da haben andere Leute auch mal flockig eine 70 noch irgendwie heimgerettet. Und er hatte halt wirklich 2 Double Bogies, 4 Bogies am Samstag schon, demgegenüber nur 2 Birdies. Das war schon echt schlimm mit dieser 77 und eine 71, dann sind einfach, also wenn wir bei Tommy Fleetwood bleiben, der sagt, na ja, Birdies kannst du eh immer spielen, wichtig ist halt, dass du wenig Bogies spielst, dann ist halt natürlich das Ergebnis, dass Martin Keimer am Sonntag dann auch nochmal 4-mal Bogey gespielt hat und eben 4 Birdies spielen konnte, dann bringen die 4 Birdies halt nichts, weil die komplett dann nur, also er hat mit der 71 nur ein Even-Par-Ergebnis am Sonntag. Also würde ich ehrlich gesagt als nicht gut bezeichnen, und Martin Keimer hat das Turnier ja auch schon mal gewonnen, hätte ich deutlich mehr erwartet. Also das ist, also die 69 am ersten Tag war ja noch irgendwie okay, aber danach hat mir das nicht besonders gefallen und ich befürchte mal ihm auch nicht.
Definitiv nicht. Ritthammer, Heisele und Knappe, denen wird's auch nicht gefallen haben. Die durften nämlich nach dem Wochenende schon die Koffer packen und sich dann für die nächsten Auftritte präparieren. Hoffentlich dann mit einem besseren Ergebnis. Auch wir haben noch weitere Themen hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de heute und wir springen gleich rüber zur PGA Tour. Quicken Loans National, die nächste Station.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de zur PGA Tour. Desiree Wolf und Malte Asmus am Mikrofon und der Blick auf die Quicken Loans National und den Sieg im Playoff von Kyle Stanley. Der hat sich dort gegen Charles Howell den dritten durchgesetzt. Am ersten Loch sich den Sieg gesichert. Beide hatten mit minus sieben die reguläre Runde beendet. Zwei Schläge vor den geteilten Drittplatzierten, vor Ricky Fowler und Martin Laird. Desiree, mit Kyle Stanley hatte man vielleicht nicht so gerechnet, vielleicht eher mit David Lingmert. Der hatte nämlich zunächst die Pace gesetzt, schon am ersten Tag sich in Führung gesetzt und diese Führung auch trotz einer 73er-Runde nach zwei 65er-Runden auch am Samstag nicht abgegeben. Der wurde nachher dann aber durch eine weitere 73 durchgereicht. Die größte Enttäuschung beim Turnier?
Ich würde sagen ja, weil also er hat wirklich mit diesen beiden 65er Runden unglaubliche Zeichen gesetzt und der Schwede kann auch wirklich tolles Golf spielen. Das hat er auch vorher schon bewiesen und wenn du dann zwei so deutlich tiefe Runden spielst, ist so eine 73 am Samstag sowieso verkraftbar und denkst ja gut, okay. Aber dass er dann eben am Sonntag nochmal eine 73 hinterher spielt, wo Ricky Fowler einfach mal so eine 65 raushaut, das ist dann einfach nicht gut genug. Und er hat halt wirklich, hat gleich auch wieder selbes Syndrom. Er hat auch an der 1 gleich mit einem Bogey angefangen. Und dann nochmal eins an der 5 und dann mal so ein einsames Birdie auf der 8. Dann hat er ein Double Bogey an der 11 gespielt. Das war nicht so richtig groovy. Und dann nochmal ein Bogey an der 16, nur ein Birdie noch. Also es war wirklich viel zu schlechtes Sonntagsergebnis. Mhm. Und kann da nicht reingucken in ihn, aber ich fürchte fast, dass das eher so eine Nervensache ist, weil das Spiel hätte er gehabt, er hat gezeigt, dass er mit dem Platz zurechtkommt und er hat sich da offensichtlich irgendwie beeindrucken lassen.
2012 auf dem Platz mal auf der Web.com-Tour triumphiert und diese Platzkenntnis auch dann durch die ersten drei Tage mitgenommen, dann irgendwann vielleicht wirklich an den Nerven gescheitert, drei Schläge hinter der Spitze am Ende auf dem geteilten fünften Platz gelandet und letztlich auch die Open-Qualifikation knapp verpasst. Geschafft hat das dagegen Kyle Stanley und der war im Siegerinterview mit den Kollegen der PGA Tour entsprechend bewegt.
I mean, it means a lot. I've had so much help from my coaches, my family, my wife. It's hard to put into words right now. I'm sorry.
Also der suchte nach Worten, sichtlich bewegt. Sein erster Sieg seit 2012, damit hatte er bei der Waste Management Phoenix Open gewonnen und er hatte sich dann relativ kurze Zeit später wieder gefasst und hat dann nochmal gesagt, was dieser Sieg für ihn bedeutet.
Well, it's confirmation that we've been working on the right things. I think if anything, it'll probably make me a little bit hungrier to get to work. And you know, I'm happy for a lot of people. Like I said, I've had a lot of help, so I know this means a lot to me and to my team. So.
Ja, Daniel Summerhays und David Lingmert, die hatten ja eigentlich die Pace an dem Sonntag setzen sollen. Am Ende waren es Kyle Stanley und Charles Howell der Dritte, die sich durchgesetzt haben. Die Serie, was hat's denn für die beiden zum Kippen gebracht?
Ja, also die haben halt, also Kyle Stanley, muss man übrigens dazu noch sagen, das ist wirklich auch so ein Klassiker, der hat vor 5 Jahren dieses Waste Management Turnier gewonnen und war halt einer von den heißen jungen Spielern und ist dann auch, wie oft hat ein Turnier gewonnen und ist dann abgestürzt, war ja auf der Web.com Tour dazwischen und musste sich da jetzt mühsam wieder ranarbeiten. Das ist ganz, ganz oft der Fall und deswegen natürlich auch die Tränen. Kyle Stanley hat sogar mit einem Bogey eigentlich angefangen, also auch schon wieder so ein Bogey-Rundenstart, aber hat dann wirklich erstmal 3 Birdies auf den Front Nine gespielt und nochmal 2 Birdies auf den Back Nine und sich damit natürlich in Kontrast gesetzt zu denen, die da deutliche Bogey-Serien zum Teil gespielt haben. Und Charles Howell, der hat sogar einen Eagle an der 14 gespielt, auch nur ein Bogey mal vereinsamt auf der 5 vorne und ansonsten eben ein paar Birdies. Und damit sind die relativ unbeschadet durchgekommen. Und wenn du dir dann natürlich irgendwie die Scorecard von David Lingmert gegen anguckst, der dann halt Double Bogies spielt und Bogies spielt, mal hier und mal da und auch wie gesagt, auch das obligatorische fast schon Bogie an der 1, aber dann halt auch nochmal 1 auf den Front 9, Das ist dann einfach nicht gut genug. Das ist so ein Klassiker, du bist in Führung und spielst, wirkst dich so durch den Schlusstag. Und dann gibt's halt welche, die da einfach bogeyfrei möglicherweise oder fast bogeyfrei ein gutes Ergebnis spielen und an dir vorbeiziehen. Auch Ricky Fowler ist zum Beispiel erwähnenswert. Der hat ja eine unfassbare Scorekarte.
Bunt.
Der hat, wie bitte?
Bunt.
Ja, sehr bunt. Also der hat an der 4 an Bogey gespielt, das war erstmal gar nicht so gut, da hat sich aber dann gedacht, ach nee, mache ich jetzt besser mal was anderes. Hat dann Birdie 5, 7, 8, 9 erstmal schon mal gespielt, 10 auch noch, dann ein Bogey an der 11, Birdie 12, Birdie 13, Double Bogey an der 14 und das war der Knackpunkt, warum Ricky Fowler nämlich nicht ganz oben im Leaderboard zu finden ist. Der hätte nämlich Chancen gehabt, das Turnier zu gewinnen und der hatte das auch vor, der hatte sich eine 62 vorgenommen. Und wenn du jetzt mal das Double Bogey und noch ein weiteres Bogey rausrechnest, dann bist du nämlich auch dabei. Mhm. Aber hat halt nicht ganz geklappt. Hat dann nochmal zwei Birdies gespielt, auch an der 16 und 18. Und damit die 65 als wirklich ganz großartiges Tagesergebnis spektakulär nach Hause gebracht. Konnte aber damit halt die beiden nicht mehr abfangen, die sich da solide und ohne größere Verluste vorne festgespielt haben.
Getoppt wurde diese Runde übrigens nur noch von Nick Watney. Der hat eine 64 gespielt, 6 unter und sich damit dann auch im Leaderboard nochmal ein ganzes Stück nach oben geschoben. Von daher, also auch für den Mann ging es am Ende auf den geteilten 13. Platz hoch, 27 Plätze durch diese 24 an der Spitze. Aber wir haben es gesagt, Kyle Stanley und Charles Howell der Dritte und im Stechen war es dann eben auch Kyle Stanley, der sich durchgesetzt hat. Am ersten Extraloch, die 18 wurde noch einmal gespielt. Kyle Stanley kam mit dem Par durch. Charles Howell, der Dritte, konnte nur das Bogey notieren und das hat ihm dann am Ende ja letztlich nicht gereicht, um den Turniersieg einzufahren. Was dieser Turniersieg für Kyle Stanley bedeutet und was er dann vor allen Dingen auch für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet, darüber hat sich Kyle Stanley selbst auch geäußert.
Well, gosh, I don't know. I have a lot to digest here. A lot of cool things kind of come when you kind of just focus on the process, and you know, we'll see. But I don't anticipate much change, and still continue to work hard and do what we've been doing.
Ja, im Grunde kann er auch nicht viel dran ändern, weil er kann es eh nicht beeinflussen.
Genau. Nein, aber es ist halt für ihn wirklich wichtig, jetzt wieder Fuß gefasst zu haben. Er hat schon letztes Jahr deutliche Verbesserungen gezeigt im Vergleich zu den Jahren zuvor. Da waren es keine tollen Top Tens dabei, aber er hatte halt so solide Top 25 Ergebnisse, 5 Stück davon. War dann 127. im FedEx Cup, hat dann tatsächlich auch noch den 116. Platz erreicht und das Ticket für die Barclays dann gelöst. Und insofern, das war schon mal ein deutlicher Aufheller, finde ich, im Vergleich zu den schwierigen Jahren davor. Und in diesem Jahr hat er jetzt wirklich schon mehrere Top-10-Finishes auch gehabt. Und es war also klar, okay, Kyle Stanley hat sein Spiel jetzt deutlich besser im Griff. Er hat wieder so ein bisschen ausgeschaut wie der alte Kyle Stanley. Und jetzt hat das so richtig durchgezogen und das Turnier gewonnen. Beide Spieler übrigens, also sowohl Charles Howell als auch Kyle Stanley, hätten an der 18, also an der regulären 18 noch schon das Turnier für sich entscheiden können, hatten beide lange Putts mit einer Birdie-Chance und haben die halt mehr oder weniger knapp verschoben, alle beide. Und Kyle Stanley hatte dann die Nerven, das im Playoff dann wirklich durchzuziehen. Da war allerdings Charles Howell auch wirklich, der hat ja den Annäherungsschlag nicht ganz so gut gespielt, war eh schon nicht ganz so aussichtsreichen Lage dann, und dadurch hat Kyle Stanley dann den Putt wirklich nervenstark ins Loch gebracht und sich diesen Turniersieg gesichert und ist danach also vielleicht auch angesichts seiner Historie zu Recht in Tränen quasi ausgebrochen.
Ja, kann man wirklich sagen, nach so langer Durchstrecke dann mal wieder zu gewinnen, das ist natürlich dann auch schon wirklich etwas Besonderes, und mal gucken, wie es dann den Verlauf seiner Saison dann weiter beeinflussen wird. Auf jeden Fall hat es ihm ja erstmal die Spielberechtigung auch für weitere 2 Jahre auf der PGA Tour gesichert. Damit kann er dann ja auf jeden Fall planen, und The Open hat er auch eingetütet, also das ist doch dann auch ein schöner Erfolg für ihn. Ricky Fowler, lass uns über den nochmal sprechen. Wir haben über seine bunte Scorekarte schon gesprochen, aber es hat wieder nicht zum Sieg gereicht für ihn. Wo hat er es diesmal liegen lassen? Am zweiten Tag wahrscheinlich.
Ja, also wie gesagt, an der Schlussrunde lag es sicher nicht. Ja. Die war durchaus eines Siegers würdig, wenn auch spektakulär und nicht bogeyfrei, aber Ja, ist ein bisschen, ich kann bei ihm nicht so richtig einschätzen, ob es dann eine Bürde ist, dass er, in dem Fall war er ja Turnierbotschafter, also er war praktisch das Aushängeschild von den Quicken Loans und hat dadurch natürlich auch viele Presseverpflichtungen, ob ihn das dann tatsächlich immer noch einfach vielleicht ein bisschen vom Spiel wegbringt. Es ist sonst, also es ist schwierig zu erklären, weil wir wissen alle, was er natürlich spielen kann und dass er gewinnen kann, hat er inzwischen auch schon bewiesen. Ich meine, er ist Players Champion. Also alles eigentlich Schnicke, aber er hat ist jetzt im Prinzip wieder so ein bisschen in der Phase, die er vor zwei Jahren schon mal hatte. Da war es allerdings eine Phase bei den Majors, wo er ja bei jedem Major irgendwie zwischen Platz 2 und 5 irgendwie gelandet ist. Jetzt ist er gerade so in der normalen Turnierserie auch permanent in seinen letzten 4 Turnierstarts hat er also immer Top 5 Finishes oder im Moment 3 von 4 waren Top 5 Finishes und ist immer so nah dran, aber er zieht es im Moment nicht durch, aber ich würde bei ihm jetzt nicht rein interpretieren, dass er jetzt nur nicht der Closer ist. Man würde es zwar häufiger von ihm erwarten, also er liegt häufiger eigentlich platziert für einen Turniergewinn, als es dann tatsächlich durchzieht, aber ich glaube auch bei Ricky Fowler, ich will es nicht beschreien, aber bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass der dann einfach in Birkdale auf einmal hier 4 gute Tage hat und die Open gewinnt.
War ja schon mal bei The Open schon mal dicht dran, auch schon mal geteilter Vierter dort gewesen. Also von daher, der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. The Open also das nächste Major bei den Herren auf der PGA beziehungsweise European Tour, auf der Senioren Tour, auf der Champions Tour der PGA. Da gab es am Wochenende auch ein Major, nämlich die US Senior Open und die hat Kenny Perry sich gesichert mit minus 16 nach 4 Runden, das was ja auch dann für die Senioren mal wieder was Besonderes ist, eben über 4 Tage zu gehen, hat er sich den Sieg gesichert, 2 Schläge vor Kirk Triplett. Und auf dem 3. Platz, da landete Brent Joby. Und wir interessieren uns natürlich für Bernhard Langer. Der landete am Ende auf dem geteilten 18. Platz, hat sich mit einer minus 2 dann doch einen ziemlichen Rückstand auf den Spitzenreiter am Ende erarbeitet. Und das hat er sich erarbeitet nach Runden von 67 und 65 an den ersten beiden Tagen. Leider am Wochenende 72 und 74. Da ist Bernie ein bisschen die Luft ausgegangen.
Ja, das war offensichtlich hinten raus nicht so gut. Wir konnten da jetzt nichts von sehen, insofern kann ich auch überhaupt nichts dazu sagen, warum jetzt diese beiden schlechten Rundenergebnisse am Samstag und Sonntag entstanden sind.
Auf jeden Fall waren niedrige Runden möglich, denn wenn man guckt, Kenny Perry 67, 68 oder auch zum Beispiel Vijay Singh hat der 68 am Samstag gespielt, also es ging.
Ja, also das auf jeden Fall. Und ich meine, du musst mal, also was mich jetzt eher so ein bisschen schockiert fast schon, es ist der Abstand, den Kenny Perry sich da erarbeitet hat. Ich meine, du musst 10 minus 16 an 2, dann mit minus 14. Platz 3 ist dann schon einstellig mit minus 9. Dann kommen noch 2 mit minus 8 und dann geht's deutlich runter. Und dann geht's erstmal wieder so minus 5 bis even par dann auf den Plätzen. Und insofern, also Bernhard Langer ist in dem Fall 14 Schläge hinter dem Turniersieger. Das ist schon ungewöhnlich. Also es lag garantiert nicht an den Bedingungen, dass da irgendwie Samstag, Sonntag seine Ergebnisse jetzt nicht so waren. Aber auch ein Bernhard Langer ist halt keine Maschine und wir erwarten ja von ihm eigentlich einen Sieg nach dem anderen und er liefert auch ganz oft. Und das war es jetzt halt offensichtlich nicht.
Und auch das kann mal passieren. Das ist ja auch anderen Golfern schon passiert. Das ändert gar nichts am Ausnahmezustand oder vor allen Dingen am Ausnahmetalent und an der Ausnahmeleistung von Bernhard Langer. So sollte es wahrscheinlich richtig heißen. Deshalb kein Grund zur Sorge für Bernhard Langer. Und von einem Major gucken wir zum nächsten, nämlich zum PGA Championship auf der LPGA. Und das wurde gewonnen von Daniel Kang. Und das ist nächstes Thema bei uns hier, bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, hier ist Benny Höveles und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nächste Station hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de bei Desiree Wolf und Malte Asmus sind die KPMG Women's PGA Championship in Olympia Fields in Illinois. nächstes Major bei den Damen am Wochenende und eine neue Siegerin im Major fällt Danielle Kang. Die hat sich den Sieg gesichert. Die US-Amerikanerin siegte mit minus 13. Einen Schlag vor der Titelverteidigerin, vor Brooke Henderson. Bei minus 12 lag die und die lag wiederum zwei Schläge vor Chella Choi, der Südkoreanerin, die auf dem dritten Platz landete. Inbi Park zum Beispiel geteilte siebte letztlich geworden und auf weitere Platzierungen gehen wir gleich noch im Verlauf unserer Analyse ein. Vorher ehren wir natürlich die Siegerin Danielle Kang, der vor allen Dingen im Interview hinterher die Größe der Trophäe auffiel.
It hasn't fully sunk in yet, but this trophy is really heavy. I'm really happy that, you know, I mean, this trophy's, I want a big one too, big and heavy. It's a sturdy little guy.
Also hat sie einiges in ihrer Wohnung unterzubringen, die Serie.
Ja, da musst du aber echt auch einen neuen Kamin für bauen. Also das ist ein Riesenpott, den die da haben. Ich weiß gar nicht, wie sie den überhaupt hochstemmen konnte. Ist natürlich irgendwie, ja, also ist so ein bisschen, also wirklich eine absurd große Trophäe, sonst wäre sie auch darauf auch nicht so eingegangen. Also es ist ein Riesending gewesen.
Und ein Riesending natürlich auch für sie, denn sie hat das erste Major ihrer Karriere gewonnen, Danielle Kang. Und für die 24-Jährige ein ganz besonderer Sieg, den sie ihrem Vater gewidmet hat.
Ja, das ist eine tragische Geschichte, weil ihr Vater für sie auch als Caddy an der Tasche unterwegs war. Sie hat ja tatsächlich wirklich die US Women's Amateur Championships zweimal hintereinander gewonnen. Mhm. Und da war er eben auch an der Tasche. Das war 2010 und 2011. Und ist dann später an Krebs gestorben, als sie ihre zweite LPGA-Season hatte. Und natürlich war es einfach so ein bisschen das Bedauern, wenn sie sich irgendwas wünschen könnte, hat sie gesagt, dann hätte sie sich gewünscht, dass ihr Dad sie eben gesehen hätte, wie sie den Sieg und dann auch gleich einen Major-Sieg eben einfährt. Danielle Kang hat noch nie ein Turnier gewonnen. Sie kam also hoch mit Lorbeer begrenzt sozusagen aus den Amateurzeiten eben mit diesen beiden erwähnten Siegen auf die Tour. Und hätte sicher auch als Rookie gern schon mal irgendwie so ein Turnierchen gewonnen und das hat eben nicht funktioniert. Und insofern hat sie jetzt ihre Turniersieg-Durststrecke in Style beendet und hat sich da gleich mal einen Major-Titel geholt und zwar auch in einer sehr beeindruckenden Art und Weise.
Definitiv. Und zum Schluss hat sie einen Putt aus 9 Metern mit einem Zweitputt verwandelt und was sie zu diesen beiden Putts, die ihr am Ende den Sieg gebracht haben, gesagt hat, hören wir.
The first putt, I was just more worried about, you know, getting that speed right because it was kind of gusty. But the second putt, let me tell you, that was the hardest two-footer I've ever had to putt. I had to tell myself, Danielle, you don't miss two-footers, so just putt it, so, you know. But it was pretty nerve-wracking, but I just did it.
Ja, 60 Zentimeter können dann in so einem entscheidenden Putt ganz schön lang werden.
Ja, das ist klar, aber da hat sie wirklich große Nervenstärke bewiesen, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass Brooke Henderson, die das Turnier ja schon gewonnen hatte letztes Jahr, die Kanadierin, ihren ziemlichen Fight geliefert hatte. Und insofern, es war also nicht so, dass Kang da einfach durchmarschieren konnte und da völlig unbedroht war. Brooke Henderson hatte eine bogeyfreie Runde tatsächlich, also 5 Birdies gespielt. Eben auch an der 18, 17 und 18 nochmal 2 Birdies und war vor Danielle Kang unterwegs und insofern war es klar, nachdem Danielle Kang an der 17 einen Bogey gespielt hatte, musste sie die 18 im Birdie spielen, um das Turnier zu gewinnen und nicht in den Playoff mit Brooke Henderson zu gehen. Und da war es dann wirklich so, die 18 ist ein paar 5 und sie war dann auf dem Fairway natürlich sehr gut platziert mit ihrem Abschlag und hat dann aber auch wirklich die Eier gehabt, würde man sagen, im Fußball, mit einem Holz das Ding aufs Grün zu trümmern. Also wirklich mit dem zweiten Schlag dann das Grün auch zu erreichen. Das war ein ganz, ganz toller Schlag und auch sehr mutig. Und dann stand eben noch der lange Putt, den sie schon geschildert hat und dann eben der etwas kürzere Schlussputt zum Birdie dann auch wirklich im Bereich des Möglichen. Wenn du natürlich nicht mit dem zweiten Schlag auf dem Grün bist, auf diesem Schlussgrün, wird's schwierig. Und sie hat das gemacht, weil sie es machen musste. Und das ist so ein bisschen, das weißt du in dem Moment. Und wenn du das dann durchziehen kannst, ist das schon eine tolle Performance und auch eines Siegers oder einer Siegerin in dem Fall würdig.
Das war's absolut. Also Daniel Kang mit dem ersten Turniersieg ihrer Karriere und dann gleich ein Major. Ein wirklich starker Einstand für eine Siegerin. Damen, die sonst eher siegverwöhnt sind, Inbi Park zum Beispiel, geteilter Siebter, hatte ich schon gesagt, aber auch Lydia Ko, die hatten wir ja im vorhergehenden Teil unserer Sendung schon angesprochen, als es darum ging, das Verhältnis Caddy und Spieler noch mal ein bisschen genauer zu analysieren. Lydia Ko, die hat ja jetzt sehr viel gewechselt. Am Ende für sie ein 59. Platz bei einem Major für die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste sicherlich nicht zufriedenstellend.
Nee, gar nicht. Also das ist wirklich, geht so ein bisschen auf und ab bei ihr, aber wenn du dir die Scorekarte von der Schlussrunde anguckst, ist das halt, also aus ihrer Sicht, also wenn du von ihrem Potenzial ausgehst, verheerend, weil sie hat erstmal nur Pass gespielt, dann ein Birdie an der 7 und hat dann 5 Bogies in Serie gespielt, nicht ein einziges Birdie mehr nach der 8, also Bogie 8, 10, 14, 15, 16. Ich meine, gut, da ging es auch schon um nichts mehr, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Und dass sie dann auf einem geteilten 59. Platz landet, also noch schlimmer sind eigentlich die nackten Zahlen, nicht die Platzierung, sondern die nackten Zahlen, 76, 75 am Wochenende. Ja. Davor war es ja noch okay. Das ist schon, also eigentlich nicht nachvollziehbar. Und das ist genau der Fall, da stimmt es im Moment nicht, da stimmt das Gesamtpaket nicht. Da kommt natürlich ihre Schwungumstellung noch mit rein. Also sie hat ja nicht nur Caddy gefeuert und Coach gewechselt, sondern auch den Schwung noch umgestellt. Und das ist halt irgendwie, es hat ein paar Mal nicht schlecht geklappt und jetzt ist es irgendwie, ging es gar nicht, schwer reinzugucken, was da gerade abgeht. Aber das ist auf jeden Fall ein klassisches Beispiel im Moment dafür, dass das Gesamtpaket nicht stimmt, wie ich finde.
Aber man muss ja sagen, immerhin ist sie im Cut gewesen. Aria Yutangarn zum Beispiel, die hat es nicht mal in den Cut geschafft.
Ja, auch verwunderlich. Die hat tatsächlich wirklich eine 77 am ersten Tag gespielt. Am zweiten Tag hat sie sich dann ihre Fähigkeiten besonnen und eine 68 gespielt, aber das hat dann halt ganz knapp nicht mehr gereicht, um einen Schlag um den Cut zu schaffen. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für sie. Da ist dann ihre Schwester eingesprungen. Moria Yutanugan war noch im Feld und ist deutlich weiter vorne platziert. Also die hat wirklich ein gutes Ergebnis gespielt mit einem geteilten 20. Platz. Jetzt auch nicht Top 10, aber immerhin. Generell ist auffallend, dass wir, wenn wir so auf den Solheim Cup zusteuern, was ich ja gebetsmühlenartig immer wieder predige in den letzten Wochen, dass wir die üblichen Verdächtigen jetzt vorne haben, so langsam von den Teams. Also die Amerikanerinnen haben, also du musst natürlich vorne, hast du natürlich die koreanische Übermacht und Danielle Kang ist jetzt definitiv ein neues Gesicht in der amerikanischen Riege. Henderson fällt raus, weil sie Kanadierin ist. Mhm. Die Koreanerinnen überspringen wir mal und dann haben wir aber tatsächlich schon die amerikanischen Spielerinnen, Lexi Thompson, Stacey Lewis, Kelly Schon ist jetzt eine Ausnahme, aber Lisette Salas, Brittany Lillian, sie kommen, also das sind alles so Solheim Cup verdächtige Damen und auch bei den Europäerinnen, die zwar dann erst beim geteilten 20. Platz überhaupt anfangen, aber Carlotta Thiganda ist da mit dabei. Wir haben Karine Schied mit dabei, Susan Patterson ist da, also das ist so, du merkst, die haben sich da platziert. Ich hoffe, dass die alle in aufstrebender Form sind, dass dann entsprechend das Solheim Cup Team auch wirklich super effektiv zusammengestellt werden kann. Obwohl wir, das haben wir auch schon berichtet, diese Einschränkung haben, dass natürlich die vier Damen, die über die Ladies European Tour Liste qualifiziert sind, im Moment quasi überhaupt keine Turnierpraxis haben und 2,5 Monate nicht gespielt haben. Und man sich da tatsächlich mal die Qualifikationskriterien fast noch überlegen müsste.
Also das ist schon ein ziemlicher Nachteil für das europäische Solheim Cup Team. Ja. Und wenn wir nochmal auf die deutschen Ergebnisse gucken, müssen wir auch sagen, dass auch Caroline Masson und Sandra Gahl momentan nicht unbedingt Werbung dafür machen, vielleicht einen der Captain's Picks zu bekommen. Auch die beiden am Cut gescheitert.
Ja, leider. Also Sandra Gahl mit +4, Caroline Masson mit +6. Die sind schon auch in prominenter Gesellschaft. Das sind auch andere Spielerinnen, auch Charlie Hull zum Beispiel, natürlich eine große europäische Hoffnung, auch +6, also schlaggleich mit Caroline Masson den Cut verpasst. Da ist auch Christy Kerr, die ja schon unglaubliche Dinge fürs amerikanische Team da gelöst hat. Da ist auch Anna Nordqvist mit dabei, die auch am Cut gescheitert ist. Also du hast halt bei so einem Major, auch bei den Damen, hast du natürlich ein Wahnsinnsfeld. Und da gibt's immer mal wieder auch die 5, 6, 7 absoluten Topspielerinnen, die dann überraschend den Cut nicht schaffen. Aber ist jetzt, also es ist nicht so, dass die zurzeit so richtig für Aufmerksamkeit sorgen. Und das wird, glaube ich, noch sehr spannend und auch keine einfache Entscheidung für die Solheim Cup-Kapitänin Annika Sörensam, sich da ihr Team schlagkräftig zusammenzustellen innerhalb der Grenzen, die sie ja eh hat, weil diese automatischen Listenplätze, die sie vergeben muss, da kann sie ja nichts dran ändern. Und da können wir nur hoffen, dass sich da vielleicht noch ein bisschen was durchsortiert und dass Spielerinnen, also so leid es mir dann für die Person als solche tut, aber dass Spielerinnen, die vielleicht Anfang der Saison sehr, sehr gut gespielt haben, aber möglicherweise jetzt gar nicht mehr so gut drauf sind, dass die vielleicht sogar noch rausfallen und sich das noch so ein bisschen aktualisiert und zurechtrüttelt, dass das dann ein schlagkräftiges Team ist.
Also werden wir natürlich auch verfolgen, wie es dann in Richtung Solheim Cup weitergeht. Hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Das war's für heute von dieser Woche. Vom Sieg von Tommy Fleetwood auf der European Tour, von Kyle Stanleys Erfolg im Stechen, von Bernhard Langers leider Absturz auf der Schlussrunde der US Open und von Daniel Kang, die sich das erste Major ihrer Karriere gesichert hat. In der nächsten Woche geht's dann weiter bei uns. Vergesst auch nicht die Sportshow hier bei uns auf meinsportradio.de. Da gibt's ab Donnerstag dann auch immer viel Golf bei uns noch zu hören. Ihr werdet bestens informiert über das aktuelle Geschehen auf den Touren hier bei uns auf meinsportradio.de. Desiree Wolf, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.